Das war im 19. Jahrhundert strafbar, weil man gesagt hat, das ist ein kriminelles Unterfangen, wenn man den Arbeitgeber zwingen will, höhere Löhne zu zahlen und ähnliche Arbeitsschutzvorschriften zu erlassen. Und das war ein mühsamer Kampf der Gewerkschaften, bis sie durchgesetzt haben, dass das legal ist und dass das sogar grundrechtlich geschützt wird.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Willkommen zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Ich sitze wie immer in unserer kleinen Podcast-Küche in Berlin. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, weil ich glaube, ein Podcast nur alleine wäre furchtbar langweilig. Deswegen ist auch Hajo Schumacher hier. Hallo Hajo.
Hallo Rabea. Die Geräusche im Hintergrund sind übrigens eine Kaffeemaschine.
Schade, dass die Hörer das nicht riechen können, weil es duftet ganz gut.
Und es hat natürlich, es ist eine Themenkaffeemaschine, weil wenn man einen Verein gründen will, braucht man natürlich erstmal eine Tasse Kaffee dazu.
Ich glaube auch.
Das war eine unheimlich gute Überleitung. Artikel 9.
Da geht es nämlich um die Vereinigungs- und die Koalitionsfreiheit. Das ist ja ein Aspekt, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir haben wie immer auch hochkarätige Unterstützung dabei. Und zwar sprechen wir in diesem Fall wieder mal mit Joachim Wieland, der uns in dieser Folge unterstützen wird. Bevor wir aber darauf genauer eingehen, lass uns doch noch mal kurz einen Rückblick wagen auf unsere letzte Folge. Da haben wir nämlich über Artikel 8 gesprochen und da ging es worum, Hajo?
Da ging es um die Versammlungsfreiheit, Vulgo-Demonstrationsfreiheit. Also Menschen dürfen sich zusammenfinden im öffentlichen Raum, um gegen irgendwas zu sein oder auch für.
Da sprichst du schon einen Aspekt an, nämlich du zielst so ein bisschen darauf ab, was ist denn eigentlich genau eine Versammlung? Und lass uns das doch einfach nochmal Christoph Möllers erklären, denn der war in der letzten Folge unsere juristische Expertise, der uns ja so ein bisschen durchgeleitet hat und das hat er zur Versammlungsfreiheit gesagt.
Ja, man sagt immer so, es muss im Grunde eine Zusammenkunft von Leuten sein, die einem gemeinsamen Zweck dienen. Nicht? Und das heißt also, dass man sozusagen das klar ist, dass irgendwie eine Straßenkreuzung, auf der sich viele Leute treffen oder ein Platz in einem zu einer verkehrsreichen Tageszeit, keine Versammlung darstellt, weil die Leute einfach sozusagen sich nur bei Gelegenheit ihres jeweiligen Weges treffen und an einem Ort zusammen, kurz für einen Moment zusammenfinden, wenn eine Demonstration halt davon getragen sein muss, dass alle in gewisser Weise einen gleichen Zweck verfolgen. Das ist aber in der Praxis in aller Regel kein Problem. Also die Unterscheidung wird eigentlich meistens irgendwie unterstellt und führt selten zu Abgrenzungsfragen.
So viel also dazu. Wir machen das ja immer. Wir gucken immer erst ein bisschen zurück, um dann beruhigt in der Gegenwart anzukommen, nämlich in unserer Folge 9. Und ich hatte es eben schon kurz angekündigt. Dieses Mal ist es Joachim Wieland, der uns da unterstützt. Und für alle, die nicht wissen, wer Joachim Wieland eigentlich ist.
Der Joachim Wieland.
Hier ein paar kurze Infos, damit wir da alle ein bisschen schlauer draus werden.
Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
So. Und ich glaube, damit haben wir alle Formalitäten erfüllt, um dann auch inhaltlich einsteigen zu können. Und zwar, wir haben in diesem Fall wieder drei Absätze hier in Artikel 9. Und was im ersten Absatz steht, das hören wir jetzt.
Absatz 1. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
Das heißt, wieder nur alle Deutschen.
Gut, das so gehen ja ganz viele Artikel los.
Ja, es ist also ein deutsches Recht.
Es ist ein deutsches Recht, am Ende aber glaube ich auch ein EU-Bürger oder vielleicht sogar Menschenrecht. Insofern würde ich dieses Thema, sind das nur Deutsche, das delegieren wir einfach mal in die Folgen vor uns oder nach uns. Das ist erweiterbar, ne? Dieses alle Deutschen.
Du kennst die Lösung ja sicherlich auch schon. Ja. Artikel 2, Freiheitsrechte. Wer darüber mehr wissen will, der hört sich einfach die letzten Folgen 1 bis 8 an, weil ich glaube, es gibt keine Folge, in der wir nicht über Artikel 2 gesprochen haben.
Ja.
universell anwendbar, würde ich behaupten. Deswegen gehen wir auch einfach mal weiter, ohne uns damit lange aufzuhalten. Da stehen nämlich noch ganz andere Dinge drin. Jeder hat das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Da stellt sich mir natürlich irgendwie die Frage, was sind denn Vereine überhaupt? Was zählt denn darunter?
Ich weiß es aus dem Vereinsrecht. Der klassische Verein ist ein e.V., ein eingetragener Verein. Der ist Steuerrecht, also der muss keine Steuern zahlen. Das heißt, wenn du Vereinsmitgliedsbeiträge entrichtest, dann werden damit die laufenden Kosten gedeckt und meinetwegen auch ein Geschäftsführer einigermaßen ordentlich bezahlt. Aber es darf kein, es darf keine Gewinnerzielungsabsicht, also nicht irgendwie Profitstreben dahinter stecken. So. Und diese Steuerbefreiung dient, glaube ich, dazu, das Gründen von Vereinen einfach zu erleichtern. Also damit man da nicht so viel Hassel hat. Auf der anderen Seite brauchst du 7 Leute, um einen Verein zu gründen, und du brauchst eine Satzung. Diese Satzung muss vorgelegt werden, ich glaube beim Amtsgericht, und die müssen da drauf gucken, ob bestimmte Aspekte, bestimmte Erfordernisse auch tatsächlich erfüllt sind, zum Beispiel Gemeinnützigkeit. Mhm. Also wenn der Verein das Ziel hat, das Vermögen von Rabea Schlotz zu mehren, dann wird das nicht als gemeinnütziges Ziel.
Verdammt.
Ja, wieder nicht. Ne, sondern es muss irgendwie, was weiß ich, zum Schutz der Umwelt, ja. Körper- und Bewegungskultur, siehe Sportverein oder was weiß ich, Gemeinsamkeit, wie nennt sich das, Geselligkeit oder so Kram. Ne? Also so gesellschaftlich wünschenswerte Ziele. Ich glaube aber, dieser Artikel hat nicht so ganz viel mit dem Deutschen, also mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern zu tun, sondern es geht hier, wir blicken mal 70 Jahre zurück zu den Ursprüngen dieses Grundgesetzes, und da war der Kampf von Arbeit gegen Kapital, also klassische Malocher und klassische Bosse, wurde noch sehr viel schärfer geführt als heute. Und es geht, glaube ich, insbesondere um das Recht von Arbeitnehmern oder damals Arbeitern, sich zu versammeln und zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen, Streik ist da so ein Stichwort, zu streiten. Also man kann jetzt eine Zusammenrottung von Arbeitern nicht einfach mit Waffengewalt auflösen, nur weil die für höhere Löhne demonstrieren. Insofern ist das, glaube ich, ein Abwehrrecht, so heißt es, glaube ich, auch gegen die Übermacht von Menschen mit viel Geld.
Ob das so stimmt, wie du dir das vorstellst, ich würde sagen, das lassen wir uns einfach mal von Joachim Wieland erklären. Der kennt sich damit nämlich aus und der kann noch mal einordnen, ob das wirklich hauptsächlich so ein Arbeitnehmer gegen Arbeitgeberkampf ist oder ob das irgendwo noch andere Sachen abdeckt.
Das bedeutet konkret, dass das Grundgesetz jedermann, jeden allen Deutschen zunächst einmal das Recht gibt, sich zusammenzuschließen. Man sagt ja häufig, Deutschland ist das Land der Vereine und Verbände. Das ist sehr verbreitet. Also wenn Sie an die großen Verbände denken, den Deutschen Fußballbund, der Allgemeine Deutsche Automobilclub und vergleichbare Einrichtungen, die haben Millionen Mitglieder. Das geht aber bis herunter zum kleinen Kaninchenzüchterverein, Schäferhundverein. Jeder, der sich mit anderen zusammenschließen will, darf sich als Deutscher auf dieses Grundrecht berufen.
Also es sind nicht nur die großen Vereine, sondern es ist auch der kleine Verein, wie du ihn eben auch schon benannt hast.
Ich frage mich nur ganz kurz, warum der Kaninchenzüchterverein so weit vorne im Grundgesetz eine besondere Schutzklausel braucht.
Na, es ist ja dann nicht nur der Kaninchenzüchterverein, sondern eben auch andere große Vereine, eben auch die Gewerkschaften. Das ist ja alles damit drin.
Ja, und ich glaube, da kommen wir an den Punkt, weil der Kaninchenzüchterverein, den kann es auch, ne, immer das Lieblingsbeispiel unter einem Diktatoren geben, die wollen nichts Böses. Es geht ja am Ende immer darum, dass um das Verhältnis von Staat, Schrägstrich Macht und dem Einzelnen. Und der Einzelne ist machtlos, wenn er aber einen Verein, eine Vereinigung, eine Gesellschaft hat, dann kann er auf einmal mächtig werden. Also es ist immer das Balancestreben des Grundgesetzes. Und deswegen, klar, der ADAC, bist du ADAC-Mitglied?
Nee.
Ich auch nicht. Bist du im Deutschen Fußballbund organisiert? Also wir beide sind in den beiden großen deutschen Zentralvereinigungen nicht organisiert.
Nein.
Aber ich bin Mitglied zum Beispiel einer, was heißt einer Gewerkschaft, aber eines Berufsverbandes, Deutscher Journalistenverband. Und Gewerkschaft, es ist jetzt keine klassische Gewerkschaft, aber es geht darum, einen Interessenverband einer bestimmten Berufsgruppe.
Ja.
Und in Zeiten wie diesen, in der Gesellschaft der Singularitäten, um Andreas Reckwitz zu zitieren, ist mir dieses Grundrecht fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich denke zum Beispiel an, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, so 7 bis über 10 Millionen geringfügig Beschäftigte, Mindestlohnbeschäftigte oder sowas, gerade die bräuchten ja auch zum Durchsetzen ihrer legitimen Interessen nach fairer Bezahlung, nach Arbeitsschutz und, bräuchten die eine starke Vereinigung, und man hat den Eindruck, dass viele Gewerkschaften eigentlich nur noch so, ich sag mal so die klassischen Vollerwerbsarbeitsplätze, alles, was so tarifvertraglich ordentlich durchgeregelt ist, schützen. Aber gerade diese 10 Millionen Deutschen haben überhaupt keine Repräsentanz, also auch keine Lobby, die in die Politik reinwirken würde. Da würde ich mir ein bisschen mehr Vereinigungsfreude, was ein schönes Wort, mehr Vereinigungsfreude wünschen.
Aber von daher, du hast schon gesagt, du würdest dir so ein bisschen mehr Vereine wünschen, das finde ich ganz witzig, weil Joachim Wieland hat ja angesprochen, dass Deutschland immer so als das Land der Vereine gilt.
Ja, aber als Land der komischen Vereine. Ja, es gibt halt so Biertrinkervereine und so Folklorevereine und so, das ist auch alles schön und gut, aber die Vereine und es heißt ja, das Recht heißt ja auch Gesellschaften. Gesellschaften jetzt nicht im Sinne von GmbHs, also sowas, sondern Gesellschaften im Sinne von Zusammenhalt. Und für mich ist das immer, weil, vielleicht greife ich jetzt vor, aber hier steht auch viel mit Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dann in einem der nachfolgenden Absätze. Und für mich kommt immer wieder Gewerkschaft, Arbeitnehmerrechte und solche Sachen ins Spiel.
Das sind ja auch tatsächlich Dinge, wir haben das ja häufig auch, und das ist ja hier ähnlich, auch Artikel 9 oder was in Artikel 9 steht, ließe sich locker mit Artikel 2 begründen, und trotzdem wird das so explizit hervorgehoben. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass selbst die komischen Vereine, wie du sie nennst, besonders geschützt sind durch das Grundgesetz. Und das ist, wie so häufig es bei uns im Grundgesetz ist, auch historisch bedingt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in der Weimarer Verfassung schon einmal die Vereinigungsfreiheit festgeschrieben hatten. Natürlich wurde die dann im Zuge des Dritten Reiches unter Hitler wieder abgegrast und wurde wieder kassiert. Und das Ganze geht natürlich auf die Reichstag-Brandverordnung zurück. Die hat das Ganze ja außer Kraft gesetzt. Glaubst du, wir brauchen einen kleinen Exkurs, was die Reichstag-Brandverordnung
unbedingt
war?
Unbedingt. Ich weiß nur Marinus von der Lubbe, aber das ist jetzt wieder
genau, die Reichstag-Brandverordnung, die heißt eigentlich Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat. Was natürlich dann auch ein bisschen vorgaukelt, dass man diese ganzen Rechte des Volkes nur wieder einzieht, um das Volk zu schützen, was die Absurdität des Ganzen ja irgendwie schon
ganz gut beschreibt. Es ist nur zu deinem Besten.
Genau, und tatsächlich in Kraft getreten ist die am 28. Februar 1933 und die setzt eben zahlreiche Bürgerrechte außer Kraft, und die heißt eben umgangssprachlich Reichstag-Brandverordnung. Ich finde das Wort furchtbar schwierig, weil sie entlassen wurde, nachdem der Reichstag in Brand gesetzt wurde damals.
Das hat man als Vorwand genommen. Es gab ja damals die Einzeltätertheorie, dass ein, ich glaube, niederländischstämmiger Mensch, Marinus von der Lubbe, den Reichstag angezündet habe. Aber dass das natürlich eine Aktion der Staatsfeinde, also in diesem Fall von links, war. Ich glaube, die Historiker sind sich immer noch nicht ganz einig.
Ich glaube,
aber
es kann tatsächlich nicht so richtig aufgeklärt werden.
Es steht zu vermuten, dass in Wirklichkeit die Nazis den Brand gelegt haben,
um dann eben die Reichstagsbrandverordnung durchsetzen
zu können. So
sieht es
aus. Die waren nämlich ganz offenbar schon vorbereitet.
Genau. Und deswegen aus diesem historischen Kontext, dass eben im Dritten Reich diese Vereinigungsfreiheit eben nicht gegeben war, hat man sie hier nochmal bewusst hervorgehoben, eben indem man ihr nochmal einen kompletten Artikel gewidmet hat.
Und in dem Moment, wo ich als, wenn ich die demokratische Ordnung außer Kraft setzen will, dann muss ich natürlich meine politischen Gegner irgendwie kriegen. Und in dem Moment, wo ich sage, du bist Mitglied eines verbotenen Vereins, einer Vereinigung, ja, habe ich eine Handhabe gegen meine politischen Gegner. Und insofern ist die Zugehörigkeit zu einem Verein, ohne dass ich überhaupt irgendetwas mache, wenn das schon unter Strafe steht, ist das natürlich eine massive Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten. Und deswegen diese Wucht
Und das ist ja auch nur der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, das sind ja noch die Gewerkschaften, auf die wir auch im Laufe unserer Folge nochmal genauer eingehen können. Jetzt schauen wir erstmal auf Absatz 2. Da steht nämlich Folgendes drin.
Absatz 2. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
Es gibt also auch Vereinigungen, man darf nicht alles machen. Mhm. In diesem Absatz steht ja auch drin, die sich gegen die gegen Strafgesetze zuwiderlaufen oder die verfassungsmäßige Ordnung richten. Oder auch den Gedanken der Völkerverständigung, was ich sehr interessant finde. Fällt dir da irgendwie direkt eine Vereinigung vielleicht ein, wo du sagst, ach ja, die wurde doch verboten wegen Absatz 2?
Interessanterweise kommen mir gerade so Hooligans in den Kopf. Ich denke mir immer so, wenn man unter dem Vorwand, ich bin Fan eines Fußballvereins, sich dann in Wirklichkeit nur kloppen will mit den anderen Hooligans, dann ist das, glaube ich, mit den Strafgesetzen nicht so richtig in Einklang zu bringen. Hat das Vereinigungs- und Gesellschaftsbildungsrecht auch was mit Parteien zu tun? Ist eine Partei?
Nein. Um Parteien tatsächlich, doch, wenn das eine Frage war, Parteien
haben wir... Ist ein eigener Artikel,
ja,
ne? Also genau. Es geht hier nicht um, ich sag mal, NPD-Verbot oder sowas. Das wäre woanders.
Genau, das wird nochmal in unserem Artikel zu Parteien. Es müsste Artikel 21 sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das dürfte, glaube ich, hinkommen. Und dort werden wir dann auch nochmal über Parteiverbote auch sprechen.
Ja, also Vereine oder Vereinigungen, die verboten werden, sind, wenn mich nicht alles täuscht, alles so aus dem Bereich Hells Angels zum Beispiel. Wenn
die habe ich mir hier auch notiert.
Motorrädern durch die Gegend knattern und einfach mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten, das ist, glaube ich, nicht gedeckt durch.
Genau, ich habe mir tatsächlich auch die Hells Angels als Beispiel mal rausgeschrieben. Dort geht es nämlich darum, einige Clubs wurden ja auch schon verboten in zahlreichen Städten. Und dort ist die Begründung eben vorläufig, dass es da bei so solchen Motorrad... Ja, ich will nicht Gangs sagen, das klingt so.
Hast du schon.
Ja, in Motorradgangs. Dass dort eben das Motorradfahren tatsächlich eher nebensächlich ist. Das macht zwar schon einen gewissen Anteil dieses Vereins aus, aber im Vordergrund stehen dann häufig eben auch kriminelle Aktivitäten.
Das
ist die Begründung, die bei solchen Verboten immer herangeführt wird und die bisher eigentlich auch erfolgreich waren. Dann gibt es natürlich noch die Kuttenverbote, die aber nochmal ein bisschen anders begründet werden, weswegen ich da auch jetzt gar nicht so genau drauf eingehen wollen würde. Und dann gibt es aber eben nicht nur die normalen Gesetzesverstöße, wie ich sie mal nennen will, sondern es gibt eben auch die verfassungsmäßige Ordnung, gegen die da verstoßen werden kann.
Sind wir da bei den Reichsbürgern?
Bei den Vereinen? Sind die ein Verein? Reichsbürger e.V.?
Stimmt. Also da jedenfalls ist natürlich der Zug, die Stoßrichtung gegen die verfassungsmäßige Ordnung schon gegeben, weil die erkennen ja die verfassungsmäßige Ordnung überhaupt nicht an.
Ich finde, verfassungsmäßige Ordnung ist irgendwas im Begriff, den benutzt man im Alter, glaube ich, nicht ganz so häufig.
Oder? Heißt aber doch nichts anderes als Grundgesetz, weil Verfassung
ist das
gleich
so?
Grundgesetz.
Joachim Wieland kennt die Antwort.
Sag mal los.
Willst du sie wissen?
Unbedingt.
Die verfassungsmäßige Ordnung sind alle Gesetze und vor allen Dingen die Verfassung der Bundesrepublik. Hier wäre ein Beispiel für eine Vereinigung, die verboten worden ist, ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Rechtsextreme in Gefängnissen zu unterstützen und sich dabei darum bemüht hat, sie auf Linie zu halten, dass sie praktisch ihren Überzeugungen treu bleiben, niemand verraten haben. Dann hat man sie im Gefängnis unterstützt und da hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass sich das gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet und dass die Vereinigung deshalb verboten war.
Das ist tatsächlich ein Beispiel, das hat mich überrascht.
Kannte ich auch nicht.
Nee.
Interessant, also ein Verein, der sich um Strafgefangene kümmert, ist ja erstmal grundsätzlich völlig in Ordnung. Aber wenn, wie sagt Wolfgang Wieland, um sie auf Linie zu halten, also nicht,
das
dass
ich auch
die,
krass,
um Gottes Willen, vom Gefängnispfarrer jetzt umgedreht werden oder sowas. Interessant, wusste ich nicht.
Nee, war mir auch neu und fand ich, war dann aber auch ein ganz gutes Beispiel, um auch nochmal sich den Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung nochmal genauer vorzustellen, was da eben alles darunter fällt, beziehungsweise was vor allem darunter fällt, wenn man dagegen verstößt so. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Und da steht aber auch noch gleich weiter, gegen den Gedanken der Völkerverständigung.
Mhm.
kann ich irgendwie noch viel weniger mit anfangen.
Ach, weiß ich nicht. Also das ist ja für mich eine Übersetzung von so extrem nationalistisch. Mhm. Ne? Also gegen den Gedanken der Völkerverständigung heißt, ich sage jetzt einfach mal, der Klassiker ist Frankreich oder Polen. Ne? Das sind ja so deutsch-französisches, deutsch-polnisches Verhältnis, vielleicht deutsch-israelisches Verhältnis. Das sind so drei ganz besondere, auch historisch gewachsene. Wenn wir jetzt einen Verein gründen, wir zwei beiden, der Vereinszweck ist jetzt Rückgabe des Saarlandes an Frankreich. Obwohl, wenn wir ein Bundesland zurückgeben, ist das ja eigentlich für die Völkerverständigung. Wenn wir das Elsass von Frankreich zurückhaben wollen, wir gründen jetzt einen Verein der Elsassdeutschen und sagen, Elsass muss wieder deutsch werden oder Südtirol oder irgendwie sowas. Das wäre, glaube ich, gegen den Gedanken der Völkerverständigung, weil wir dann den Franzosen was wegnehmen wollen und dann werden wir verboten.
Damit triffst du den Nagel fast schon auf den Kopf. Es geht nämlich tatsächlich darum, um eben Kriegsbestrebungen entgegenzustellen. Und würde man jetzt sagen, okay, wir wollen das Elsass zurück? Ich würde behaupten, das würde schon in die Richtung einer Kriegsbestrebung laufen. Ich hatte mir zum Beispiel noch ein Beispiel notiert. Da ging es um einen Verein, den Muslime gegründet hatten, um die Hamas zu unterstützen. Und die Hamas, die ist eben in Deutschland gilt sie so als Terrorvereinigung, würde ich das mal vereinfacht beschreiben. Und deswegen wurde auch dieser Verein dann verboten. Er verstößt eben gegen diesen Gedanken der Völkerverständigung. Von daher auch das ist ja dann auch ungefähr ähnlich mit dem, was du uns hier als Idee so präsentiert hast.
Also Völkerverständigung heißt nichts anderes als Frieden, ne? In diesem Fall. Friedliches Miteinander.
Würde ich auch so meinen.
Wunderbar, sind wir alle für.
Genau, jetzt haben wir schon viel über Vereine und Organisationen gesprochen. Worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, sind tatsächlich Gewerkschaften.
Ich habe es mehrfach versucht, aber du hast es unterbunden.
Ich habe es unterbunden und zwar aus einem guten Grund. Wir werden nämlich jetzt in Absatz 3 nochmal genauer darüber sprechen. Und was da genau drinsteht in Absatz 3, es ist ein bisschen länger, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das hören wir jetzt.
Absatz 3. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
Das ist für mich der Inbegriff einer Gewerkschaft. Obwohl das da jetzt erstmal gar nicht so steht?
Nicht nur. Ich glaube, es gibt ja auf der anderen Seite auch Wirtschaftsverbände. Also den BDI zum Beispiel, Bund der Deutschen Industrie, so ein Dachverband von, ich weiß nicht was, allem Möglichen, was mit Industrie zu tun hat. Ja. Also Maschinenbau, Automobil, Chemie und. Also die dürfen das auch. Letztendlich, und da haben wir wieder den historischen Graben zwischen Kapital und Arbeit.
Ja.
Der Arbeiter hat nichts anderes auf den Markt zu werfen als seine Arbeitskraft. Auf der anderen Seite haben Unternehmen natürlich auch das berechtigte Interesse, dass sie durch Streiks nicht permanent lahmgelegt werden können. Und ich finde ja, was Deutschland, das ist jetzt aber nur mal so ein kurzer Pathos-Moment, was Deutschland wirklich ausmacht, ist ein hohes Maß an Kompromisskultur, was diese Balance zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausmacht. Klammer auf mit der Einschränkung, dass alles das, was sich im Niedrig-Mindestlohnsektor abspielt, derzeit nicht aufgefangen ist. Ja. Also da gilt es nachzuarbeiten. Aber ich sag mal so, in der alten Bundesrepublik war dieses Miteinander unter dem Stichwort soziale Marktwirtschaft, so eine gewisse Waffengleichheit, fand ich schon sehr bemerkenswert.
Dann gehst du auch schon auf den historischen Kern ein. Ich würde sagen, wir haben eigentlich in Deutschland eine ziemlich gesittete Streikkultur, würde ich es nennen, gerade wenn wir zum Beispiel mal nach Frankreich schauen. Ja. Da ist Deutschland, glaube ich, tatsächlich sind Streiks gar nicht so beliebt und das merkt man ja auch immer. Ich glaube, es gibt auch so unterschiedliche Sympathien, je nachdem, wer streikt. Ich glaube, so wenn Piloten oder Bahnmitarbeiter streiken, dann zum Beispiel, dann hält sich das Verständnis der Bevölkerung, glaube ich, in Grenzen. Ich glaube, wenn es dann irgendwie so Erzieherinnen oder Erzieher zum Beispiel
Pflegepersonal
sind, da hat man da, glaube ich, schon wieder mehr Verständnis für.
Ja, das ist aber eine spannende Frage, weil diese, ich sag mal, diese Kleingewerkschaften, die ein ganzes Land lahmlegen können, also Fluglotsen zum Beispiel oder sowas, das ist, war in Deutschland ja bislang immer nicht so. Es waren ja immer große Gewerkschaften, so IG Metall oder sowas, die dann für Millionen von Arbeitnehmern gestreikt haben, dass jetzt hier, ich sag mal, sehr kleine Gruppen ihre sehr speziellen Interessen durchsetzen können, das ist von der Öffentlichkeit nicht so geschätzt.
Ich glaube, das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, darüber habe ich auch mit Joachim Wieland gesprochen, es hat so eine Verlagerung gegeben. Mhm. Früher waren das hauptsächlich eben die Handwerksbetriebe in der Wirtschaft, die gestreikt haben, also zum Beispiel eben in Produktionshallen und Ähnlichem. Ja, dann wurde das Auto halt erst 2 Wochen später fertig. Davon hat man als Normalbürger nicht so viel mitbekommen. So.
Ja.
Und da war man nicht so eingeschränkt. Und jetzt ist es eben so, dass die Streiks sich in den öffentlichen Dienst verlagern. Und dann ist man dann natürlich sehr viel direkt davon betroffen, weswegen dann natürlich wahrscheinlich auch die Sympathien für die Streikenden sinken. Das jetzt mal nur am Rande. Du hast es eben schon angesprochen, es gibt tatsächlich auch hier wieder einen historischen Kern, warum die Gewerkschaften hier nochmal so explizit hervorgehoben werden und auch, darüber werden wir gleich noch sprechen, tatsächlich auch über alle Maßen geschützt sind, selbst wo andere Grundrechte vielleicht eingeschränkt werden können, ist das bei den Arbeitskämpfen tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Ich möchte aber kurz nochmal auf den historischen Kern eingehen. Und Joachim Wieland erzählt uns dazu Folgendes.
Das war im 19. Jahrhundert strafbar, weil man gesagt hat, das ist ein kriminelles Unterfangen, wenn man den Arbeitgeber zwingen will, höhere Löhne zu zahlen und ähnliche Arbeitsschutzvorschriften zu erlassen. Und das war ein mühsamer Kampf der Gewerkschaften, bis sie durchgesetzt haben, dass das legal ist und dass das sogar grundrechtlich geschützt wird. Deshalb ist dieses Grundrecht der Koalitionsfreiheit heute gerade auch für die Arbeitsverhältnisse von herausragender Bedeutung. Gewerkschaften sind kaum vorstellbar, ohne dass sie ein solches Grundrecht im Rücken hätten.
Und da sieht man, es ist ein sehr altes Recht, was dort erkämpft wurde. Und deswegen ist es gerade auch heute nochmal so wichtig, obwohl die Streikkultur, würde ich mal sagen, oder die Arbeitskampfkultur allgemein in Deutschland, glaube ich, eher... Ja,
ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Gewerkschaftskultur ist eher auf dem absteigenden Ast. Das ist ja so von Soziologen immer der klassische Kritikpunkt, dass so die großen Vereinigungen, also Parteien, Kirche, Gewerkschaften, dass die eher an Mitgliedern verlieren und damit natürlich auch an Legitimation und Durchschlagskraft. Ja. Also wie klein muss eine Gewerkschaft, eine Partei, eine Kirche werden, um nicht mehr großen Einfluss zu haben? Und ich merke das gerade auch so an jungen Kollegen oder sowas, dieses Bewusstsein, dass man nur in der Menge stark ist. Also ich meine, früher im Ruhrgebiet war das so, wenn du als Lehrling in irgendeinen Betrieb gekommen bist, dann war dein erster Termin nicht beim Personalchef oder deinem Vorgesetzten, der erste Termin war bei deinem IG Metall-Sekretär, der dich, sagen wir mal, mit sanftem Druck dazu gebracht hat, eine Mitgliedserklärung für die Gewerkschaft zu unterzeichnen. Da kann man sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht so ganz freiwillig, ja, aber es war ein hohes Ethos und ein hohes Bewusstsein der Arbeitnehmer, dass wir nur gemeinsam sind wir stark. Und in einer versingularisierten Gesellschaft ist dieses Bewusstsein deutlich weniger geworden. Und wenn du als Pizzabote oder sowas versucht, deine Rechte durchzusetzen, bist du Einzelkämpfer. Und ich finde, es wird dringend Zeit, dass wir sowas wie eine Lieferheld-Gewerkschaft haben oder sowas. Also alle DHL-Boten, alle Pizzaboten, alle, die in Deutschland irgendwas, das ist für mich so das klassische Niedriglohn-Ausbeutungs-Sub-Sub-Sub-Unternehmertum. Da würde ich mir eine Gewerkschaft wünschen. Und wenn die mal streiken und sagen, oh, das Zalando-Paket kommt einen Tag später, dann ist aber was los in diesem Land.
Hast du denn das Gefühl, dass es den Deutschen, und das klingt jetzt total doof, aber vielleicht auch einfach zu gut geht und die deswegen keinen Bock mehr haben zu streiken oder sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen?
Ich glaube erstmal, dass dieses, Gewerkschaften kommen ja ganz klassisch aus der Industrie, mhm. ne, aus dem Malocher-Mythos, also letztendlich Ruhrgebiet, ne, alles das. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Es geht weg von den klassischen Industriearbeitsplätzen hin zu diesen ganzen Dienstleistungsarbeitsplätzen. Mhm. Und das ist deutlich schwieriger, diese Menschen zu organisieren, weil die haben zum Teil gar keinen Arbeitsplatz, weil sie einfach von zu Hause oder mit ihrem Rad oder ihrem Auto oder so irgendwo unterwegs sind. Und dieses, da sind jetzt auf einmal 10, 20, 30, 50.000 Arbeitnehmer in einem Unternehmen und lassen sich von einem Gewerkschaftssekretär auch gut organisieren. Ja. Ne? So, heute streiken wir und zack, und am Werkstor werden die Flugblätter verteilt oder so. Also diese, ich sag mal, die Einfachheit der Organisation ist sehr viel komplexer geworden. Ich glaube nicht, dass es was mit zu gut gehen zu tun hat. Wir alle wissen, ja, es geht einem großen Teil in diesem Lande wirklich gut, aber es gibt auch einen Teil, die das klassische Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, wenn du fleißig bist und anständig und ordentlich, dann kannst du es schaffen, dass es dir besser geht, dieses Aufstiegsversprechen. Mhm. Ist einfach futsch. Das gibt es nicht mehr. Insofern finde ich es, ich bin großer Freund, den Mindestlohn anzuheben zum Beispiel. Ja, aber wer soll das fordern? Die Gewerkschaften, die kaum noch Mindestlohnmitglieder haben, sondern halt tarifvertraglich, die deutlich besser verdienen. Also da ist für mich die Interessenvertretung extrem wichtig, aber auch extrem schwer zu organisieren in einer, ne, vereinzelten Gesellschaft.
Ja, dann kommen wir noch mal ein bisschen näher zum Text zurück. Der zweite Satz hier ist ja nämlich zum Beispiel auch, Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Da zählt dann sicherlich auch so Sachen drunter, wie eben, dass Streikende nicht gekündigt werden dürfen. Mhm. Solche Sachen, oder?
Glaube ich auch. Was ist mit diesen Abreden gemeint? Sind das Passagen im Arbeitsvertrag oder so, sie dürfen nicht streiken.
Könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht Richtung, auch tatsächlich dann nochmal eben mit den einzelnen Arbeitnehmern, um sie eben von ihrem Recht zu streiken abzubringen. Sowas könnte ich mir auch vorstellen.
Ja.
Das ist nämlich ein Aspekt. Und dann haben wir noch den anderen Aspekt, was hier nämlich hier ist ja auch viel mit Arbeitskämpfen die Rede, mhm. Was da explizit nicht darunter fällt, sind sogenannte Generalstreiks, die aus politischen Gründen stattfinden, mhm. um eben eine gewisse politische Forderung durchzusetzen. Das darf nicht erlaubt sein, oder das mhm. ist in dem Fall auch gar nicht erlaubt, sondern es handelt sich tatsächlich nur um Streiks aus arbeitsrechtlichen Gründen, die hier
deswegen
geschützt sind.
Deswegen steht das
sind.
Ja auch interessanterweise zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Genau. Das steht genau. Hier nicht, wir dürfen streiken, um eine Regierung lahmzulegen.
So was, genau. Und ja. Generalstreiks kennt man ja auch aus der deutschen Geschichte, das ist ja durchaus mal vorgekommen, mhm. Sind aber heute nicht mehr vom Grundgesetz geschützt.
Genau. Generalstreik heißt, dass alle streiken?
Genau,
eben also, dass wir jetzt hier auch keine Podcasts mehr machen würden, sondern wir würden jetzt auch in den Generalstreik treten.
Sowas, also zum Beispiel eben die komplette Bahn, die Post, alles so, diese Bereiche.
Die Medien.
Sowas,
ja.
Und das hat man ja früher tatsächlich
Könntest
gemacht.
Könntest du dir vorstellen, General zu streiken? Also ich meine, warum, also Amerika, also die USA könnten ja mal gegen Donald Trump General streiken. Gut, ist das jetzt schon ein Aufruf gegen die Völkerverständigung? Werde ich jetzt womöglich nach Artikel 8...
Du bist ja kein Verein.
Nach Absatz 2 würde ich jetzt... Nee, ich bin kein Verein, genau.
Genau.
Ich finde, jeder ist ein Verein.
Gehen wir mal noch etwas weiter. Schöne da stehen Bandname. Nämlich noch ganz, ganz viele Artikel. Artikel 12a, 35, Absatz mhm. 2 und 3, Artikel 87a, Absatz 4 und Artikel 91... Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so die Muße, mich mal eben durchs komplette Grundgesetz zu blättern. Joachim Wieland hat das netterweise schon gemacht
ja.
Und kann uns jetzt einfach aus dem FF sagen, was damit tatsächlich eigentlich gemeint ist und was das denn dann auch bedeutet.
In den Artikeln, auf die in Artikel 9 Absatz 3 verwiesen wird, wird die sogenannte Notstandsverfassung geregelt. Das heißt, was gilt an Recht in Deutschland, wenn es eine Staatskrise gibt, wenn Terrorismus droht oder wenn gar ein Krieg droht. Darüber hat man sich in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr gestritten, ob man solche Vorschriften ins Grundgesetz aufnehmen sollte. Man hat sich dann entschieden, dafür sie aufzunehmen, aber gewissermaßen als Gegengewicht hat man festgehalten, dass das Streikrecht nicht beeinträchtigt werden darf.
Es sind also die Notstandsverordnungen.
auch da aus meiner Jugend, Notstandsgesetze sind natürlich ein riesen Thema. Überlegen wir einfach nur mal Frankreich, Nachbarland, entwickelte Demokratie. Ja. Nach den Anschlägen in Paris wurde da zumindest für ein paar Monate auch der Ausnahmezustand, / Notstand, ausgerufen. Und das bedeutet immer, dass bestimmte Rechte eingeschränkt werden. Und das ist natürlich gerade von dem Hintergrund der deutschen Geschichte ein hochspannender und hochsensibler Punkt. Und jetzt verstehe ich auch, dass diese ganze Latte hier von Artikeln und Absätzen, die hier aufgezählt wurde, dass die Arbeitskämpfe ausdrücklich ausgenommen sind.
Ja.
Also in dem Moment, wo es hier laut Artikel 9 um, ich sag mal, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen geht, die darf man jetzt mal nicht eben so handstreichartig absetzen.
Genau.
Da hat jemand mitgedacht.
Total gut, oder? Ja, da merkt man immer wieder, wie durchdacht das Grundgesetz ist. Ich werde von Folge zu Folge mehr Fan.
Ja.
Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Wir haben jetzt schon ganz viel über Streiks gesprochen und so. Und wir haben auch schon ein bisschen über das Image von Streiks gesprochen. Aber fällt dir denn ein Streik ein, der dir total in Erinnerung geblieben ist, der vielleicht auch historisches Ausmaß hatte?
Also die letzten ärgerlichen Streiks waren Lokführer-Piloten, das hatten wir schon. Aus meiner Jugend als Kind in Nordrhein-Westfalen, ja natürlich, klar, als es um Schließung von Stahlwerken und sowas ging, die waren auch unfassbar kämpferisch damals, die EG Metaller, sodass die Ruhr brennt und solche Sachen. Ne? Also das war schon kurz, das hatte schon so leichte Anklänge von Bürgerkrieg.
Ja.
Und ich weiß auch, wie dann die Bosse, ich weiß noch, einer hieß Kromme zum Beispiel, der dann auch so das Gesicht des kalten Bosses, des kalten Kapitalismus war. Ich glaube, der hatte dann auch wirklich Angst um Leib und Leben. Solche Menschen können dann ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, weil dann richtig was los ist.
Ja.
Im Vergleich zu diesen Streiks in den 80er Jahren sind wir in Deutschland, glaube ich, eher so ein bisschen streikmüde, oder?
Ja.
Weißt du historisch irgendwas?
Ich weiß keins, aber ich kenne jemanden.
Joachim Wieland.
Genau. Der weiß nämlich einen und das hatte tatsächlich historische Ausmaße, das wusste ich auch gar nicht.
Ja.
Aber ist auch schon etwas länger her. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal erzählen, oder?
Jo.
Bekannt ist besonders in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Streit der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Da waren die Menschen in Deutschland vor allen Dingen davon betroffen, dass die Müllabfuhr gestreikt hat, dass der Müll nicht abgeholt wurde und sich gesammelt hat auf den Straßen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gefahren sind. Da haben damals die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ihre Streikmacht gezeigt und haben dann auch relativ hohe Lohnforderungen durchsetzen können.
Und das war tatsächlich einer der Streiks, bei dem man sich dann entschieden hat, das Ganze vielleicht lieber schon im Vorfeld auf der Kompromissebene zu lösen. Das heißt, wir haben auch heute immer noch kleine Warnstreiks, die gehen dann mal ein paar Stunden, aber so wirklich länger andauernde Streiks haben wir ja heute gar nicht mehr.
Weil dann gibt es halt schon die Tarifgespräche und jeder zeigt sich mal so seine Waffen. Das hat ja auch so ein hohes Maß an Ritualisierung.
Also da hat man schon noch draus gelernt.
Die Arbeitgeber sagen immer, mehr als 1,5% gehen nicht. Und die Gewerkschaften sagen ja, wir brauchen aber mindestens 5.
Genau so.
Und dann weiß man schon, sie einigen sich irgendwo so um die 3.
So.
Ne? Also
genau.
Das finde ich auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Ich frage mich halt, wenn man das von Anfang an weiß, dann kann man doch auch
zeigen, aber nicht benutzen. Also so ein bisschen wie bei der Mafia, ne? Du zeigst mal einmal kurz so dein, machst dein Jackett so einmal auf und zeigst, dass du hast eine Wumme dabei.
Ja.
Das unterstreicht zumindest mal die Ernsthaftigkeit deines Ansinnens. Sie dann nicht zu benutzen, zeigt auch, dass du ein edler Charakter bist.
So ist es. Und damit würde ich sagen, hast du noch Fragen?
Nö, wir haben gut einmal durchgewischt, Artikel 9.
Dann blicken wir noch kurz auf Artikel 10, der ist nämlich in der kommenden Folge dran und ich freue mich auf unsere juristische Expertise, die wir dort dann haben.
Ja.
Es ist nämlich unsere aktuell noch amtierende Justizministerin Katharina Barley.
Ah, die unsere Geheimwaffe für Europa.
Genau, die wechselt ja dann nach Europa, deswegen sage ich noch amtierende.
Ich werde sie jetzt schon vermissen, ich mag die.
Ein bisschen schon, ne? Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat und nächste Woche ist es soweit. Nächstes Mal ist es soweit.
Dann gehe ich nochmal zum Friseur vorher.
Und da sprechen wir dann über das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis.
Wann hast
alles
du deinen letzten Brief geschrieben, Rabea? Also richtig so mit der Hand so einen ordentlichen Brief?
Keine Ahnung. Ich weiß noch, ich hatte als Kind und Jugendlicher hatte ich Brieffreundschaften.
Ja.
Aber das ist halt bestimmt schon 10, 12 Jahre
also
her.
Also du kaufst doch keine Briefmarken mehr oder Briefumschläge.
Nee, aber
oder
immer, wenn ich doch mal eine brauche, habe ich natürlich auch keine zu Hause. Das ist dann auch doof. Aber ich mache tatsächlich, was geht per Mail.
Ja.
Am besten finde ich immer noch, wenn Leute dann fragen, ja, sie können mir auch einen Fax schicken.
Ja, wie geht das?
Genau.
Darf ich einen ganz kurzen Trick aus der journalistischen Trickkiste? Mhm. Wenn du zum Beispiel mit einem Politiker, der jetzt, ich sag mal Frau Barley, ein Interview haben willst und du schickst ihr eine Mail, dann geht das halt im Fluss der vielen großen anderen Mails vielleicht nicht unter, aber du bist eine von vielen. Wenn du dir jetzt die Mühe machst, auf bütten geschöpften Papier mit deinem Füllfederhalter zu schreiben, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Barley, hast du einen ganz entscheidenden Vorteil, weil immer weniger Briefe im Ministerium ankommen und wenn dann nur mit irgendwelchem Pillepalle, ist so ein handgeschriebener Brief an die Ministerin viel, viel besonderer. Also der fällt viel mehr auf als die Mail. Insofern
kann
ist
ja
das
aber keiner lesen. Ich habe eine richtig furchtbare Krakelschrift. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Deswegen würde ich sagen, wir beenden das Ganze jetzt auch einfach hier.
Und freuen uns auf Artikel 10.
Ich freue mich auf Artikel 10, ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich auch über Feedback, falls irgendjemand Meinungen, Anmerkungen, Lob, Kritik, was auch immer, Grüße.
Kritik an Rabea, bitte.
Und Lob dann an Hajo. So oder so, alles geht an grundgesetz@detektor.fm. Schreibt uns gerne. Wir versuchen auf alles einzugehen, was wir können. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, tschüss.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.